Und ich möchte heute den Ramchal vorstellen und insbesondere ein Buch des Ramchal vorstellen, das den Titel hat Mesilat Yesharim, der Pfad der Gerechten oder der Aufrichtigen. Ich habe eine englische Übersetzung, da heißt es The Path of the Just. Das ist die typische englische Übersetzung. Yashar heißt der geradlinig, also aufrecht im charakterlichen Sinn, aufrichtig. Und Messila ist ein kleiner Weg, also der Weg der Aufrichtigen. Das stammt von einem Gelehrten namens Moshe Chaim Luzzatto. Und ich möchte sowohl ein bisschen den Luzzatto heute vorstellen, als auch ein bisschen dieses Buch vorstellen. Das heißt, wir werden das relativ an der Oberfläche machen. Ich habe mir in der Vorbereitung deshalb, obwohl wir es ziemlich an der Oberfläche machen werden, so eine Stunde, habe ich mir in der Vorbereitung deshalb ein bisschen schwer getan, also schwer, aber es war spannend, weil der Ramchal kann irgendwie verschieden gesehen werden. Und wie das halt immer so ist bei großen Gelehrten, man weiß dann zwar vielleicht, welche Bücher er geschrieben hat, aber biografische Details über das Leben von jemandem, der im 18. Jahrhundert gelebt hat, hat man so viel auch wieder nicht, dass man alles beurteilen kann, so dass man ihn von verschiedenen Sichtweisen verschieden erleben kann. Rav Moshe Chaim Luzzatto, kurz der Ramchal. Wer hat von ihm schon gehört? Wer war das?
Nicht mehr, als dass
Nicht
es
mehr
ihn
als
gibt und dass er in
nicht mehr
diese
als
Zeit irgendwie 18. Jahrhundert gehört
was ich
und
vorige
der
Woche
Name ist
angekündigt
italienisch.
habe. Richtig, Luzzatto ist italienisch. Die Luzzattos waren übrigens in Italien eine Rabbinerfamilie, die ziemlich viele Größen hervorgebracht haben. Also, er ist einer von denen. Und er hat gelebt im 18. Jahrhundert, Italien stimmt. Padova. In Padova war ja eine nicht so kleine jüdische Gemeinde oder auch vor allem. Die italienischen Gemeinden waren oft nicht so groß, aber sie waren aktive Gemeinden mit Gelehrsamkeit, mit einem gewissen Niveau. Und er ist in dieser Gemeinde in Padua aufgewachsen, in eher guten Verhältnissen, sodass er schon als Kind viel Tora lernen konnte und so weiter. Ich schlage da meine Schummelzettel auf wegen der Jahreszahlen. Er ist 1707 geboren. 1707 ist er geboren und ich verrate euch gleich, er ist 1744 gestorben. Der arme Bursche wurde 37 Jahre jung und nicht mehr. Er war schon früh gelehrt, hat auch in jungen Jahren schon Kabbalah gelernt bei solchen italienischen Rabbinern, wo man auch weiß, dass die selber Gelehrte der Kabbalah waren, weil man in Italien in einer jüdischen Gemeinde auch der Kultur hold ist, schreibt er im Alter von 16 Jahren ein Theaterstück über den biblischen Schimson und mit 17 Jahren ein Buch über Rhetorik. Also wir sehen hier schon, er ist auch vertraut gewesen mit
Der
den
Kultur.
weltlichen Künsten seiner Zeit. Und er schließt sich sehr, sehr jung, wie er vielleicht gerade mal 17 ungefähr war, einer Gruppe an, die haben sich genannt Mevakshei Hashem, Gottsuchende, die kabbalistische Meditationen gemacht haben, die sich bemüht haben, sehr, 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 sehr fromm zu leben. Und die ein System hatten in ihrer Gruppe, rund um die Uhr den Sohar zu lernen, das Hauptbuch der Kabbalah, in dem sie sich eingeteilt haben, wer zu welcher Uhrzeit welchen Abschnitt lernt und zur Sicherheit immer eine Viertelstunde Puffer gemacht haben. Also wenn der Nächste dran ist, jeder war dran zum Lernen, eine Viertelstunde, bevor der andere dran war, aufzuhören, damit es ja nichts passiert, damit immer der Sohar gelernt wird in ihrer Gruppe. Also wir sehen hier einen sehr, sehr starken Hang zu kabbalistischen Quellen, zur Mystik, schon in jungen Jahren. Jetzt können wir vielleicht schon ein bisschen riechen, dass das auch problematisch war. Es ist vielleicht bekannt, diese Faustregel in der jüdischen Tradition, dass jemand, der unter 40 Jahre jung ist, nicht Kabbalah lernen soll. Das gilt als eine Faustregel, seit der Sohar auf dem Markt ist. Das ist nichts für die Teenager, sondern das ist etwas für Leute, die schon reif sind. Man soll zuerst Torah, Tanach selbstverständlich kennen, man soll zuerst Talmud kennen und erst wenn man all diese rabbinischen Texte, die die Grundausstattung sind, kennt, dann erst soll man Kabbalah lernen. Ausnahmen von dieser Regel gab es in der jüdischen Geschichte übrigens immer, aber man kann jetzt schon leicht erraten, dass das vielleicht nicht allen Leuten so geschmeckt hat. Er schreibt schon in diesen ganz jungen Jahren noch etliche kabbalistische Schriften. Er muss auch wirklich schon sehr, sehr jung ein riesiger Gelehrter gewesen sein, der sehr, sehr viel konnte und sehr, sehr viel wusste. Es ist kein Zweifel, dass er auch in den Quellen, die man vorher gelernt haben soll, bevor man Kabbalah lernt, also im Talmud, entsprechend bewandert war. Es gibt dann in seiner Biografie eine seltsame Geschichte, wie er ungefähr 20, 22 Jahre alt ist, dass aufgrund dieser mystischen Meditationen und seiner vielen Beschäftigung mit kabbalistischen Texten ihm ein Engel erscheine und ihm zusätzliche Interpretationen mitteilt. Das eskaliert dann, dass eine Gegnerschaft von italienischen Rabbinern, so das Establishment der italienischen Rabbiner in seiner Region, sagen, na, das geht jetzt aber nicht. Und wenn man sich überlegt, warum es eskaliert, könnte es sein, weil er zu jung gewesen ist. Die Wahrheit ist der Gedanke, dass ihm ein Engel erschienen ist und ihm kabbalistisches Wissen mitgeteilt hat, ist im 18. Jahrhundert kein Grund zur Aufregung. Also das war nicht das an sich. Mhm. Die eine Möglichkeit ist, dass man gesagt hat, der ist viel zu jung, das kann nicht stimmen. Die andere Möglichkeit ist, dass man Sorge hatte wegen einer fehlgeleiteten messianischen Bewegung. Weil die Gruppe um ihn oder vielleicht auch ein Milieu, nicht so unbedingt seine Gruppe im engeren Sinn, aber ein gewisses Milieu in dieser Gegend, in dieser Zeit, wo man ihn dazurechnen kann, hatte möglicherweise eine messianische Erwartung, dass in einem Jahr ungefähr 1740 bis 1748 ein Zeitfenster sei, dass es besonders geeignet wäre, dass in dieser Zeit der Messias kommt. Das geht nicht auf den Ramchal selbst zurück, sondern es gab in Italien in seiner Zeit einen Gelehrten namens Ricci, dessen Vornamen mir jetzt nicht einfällt, wenn ich ihn nicht schnell finde, der das berechnet hat auf Basis kabbalistischer Annahmen. Und man hatte Sorge, dass da wieder so etwas entsteht wie die sabbatianische Bewegung. Wir sind hier noch nicht 100 Jahre hinter Sabta Zvi und es ist ja immer noch im rabbinischen Establishment die Sorge, wenn so irgendwelche extrem mystischen Sachen auftauchen, das könnte jetzt sabbatianisch sein oder vielleicht auch, wenn es nicht im engeren Sinn sabbatianisch ist, dann könnte es so wieder so eine fehlgeleitete messianische Bewegung sein, die dann wieder in eine Katastrophe mündet, anstatt zu nützen. Und das kann auch ein Grund für diesen Widerstand gewesen sein. Jedenfalls kriegt er Schwierigkeiten mit den Rabbinern in Italien, muss dann ein Dokument unterschreiben, dass er Kabbalah nicht mehr lehren wird. Übrigens hat sich natürlich nicht dran gehalten, aber er hat es unterschrieben. Also er hat in kleinen Kreisen in Italien sicher noch weitergemacht. Der Boden in Italien wird für ihn dann etwas ungemütlich und er geht über Deutschland nach Amsterdam. In Deutschland versucht er noch bei Rabbinen in Deutschland für seine Linie Unterstützung zu finden, dass die italienischen Rabbiner verurteilen soll. Es geschieht aber das Gegenteil. In Frankfurt haben sie auch diese Sorge, um Gottes Willen, da könnte so eine messianische Bewegung kommen, das ist das Letzte, was wir brauchen. Das ging leider so weit, dass in Frankfurt sogar ein Teil seiner Manuskripte, seiner Werke vernichtet wurden. Zum Teil verbrannt, zum Teil dann immerhin begraben, weil man dann doch irgendwie drauf gekommen ist, das könnten heilige Texte sein. Ah, ja. Aber das war natürlich eine jetzt nicht so schöne Episode. Er kommt dann 1735 nach Amsterdam. Dort lehrt er tatsächlich Kabbalah im engeren Sinn nicht. In Amsterdam hat er eine Großstadt, für die damaligen Verhältnisse eine sehr große jüdische Gemeinde, wo vieles möglich war. Amsterdam war damals auch das Zentrum, ein Zentrum oder vielleicht sogar das Zentrum des jüdischen Buchdrucks. Also die großen Gelehrten, die großen Bücher, die gedruckt worden sind, das hat sich in Amsterdam sehr stark abgespielt. Also da ist er in einem Milieu, wo man für jemanden, der so hoch hinaus geht wie er, auch mehr Verständnis hat. Er schreibt aber, er schreibt ständig Bücher. Er schreibt ständig Bücher, nicht alles von ihm ist erhalten. Er schreibt ständig irgendwas, nicht alle seiner Schriften sind heute noch so bekannt. Und in Amsterdam schreibt er aber nicht im engeren Sinn kabbalistische Schriften, wobei selbstverständlich, wenn er jetzt eher ein philosophisches Werk schreibt, dann schimmert der Hintergrund, dass ihm die ganze Kabbalah des Arisal geläufig war, selbstverständlich durch, aber nicht in dem Sinn, dass er jetzt zum Beispiel einen Kommentar bei ein Stift des Soha in Druck gebracht hätte. Er scheint in Amsterdam eine ganz gute Zeit gehabt zu haben, soll in der Diamantenschleiferei einen Job gehabt haben, hat sich also ernährt. Ich bin sicher, dass er derjenige war, der genauso viel gearbeitet hat, wie er gebraucht hat, um sich und seine Familie zu ernähren und nicht mehr. Weil wann hat er sonst alle seine Bücher geschrieben?
In der Nacht.
Ungefähr so, genau. Da erscheinen dann auch die Engel, das passt eh zusammen. Ja. Wenn wir jetzt das Bild hatten, so viel Mystik, dann haben wir vielleicht das Bild von jemandem, der sehr von der Welt abgeschieden ist. Es war ihm aber zum Beispiel sehr, sehr wichtig, im entsprechenden Alter, in jungen Jahren, sich zu verheiraten, weil für ihn das völlig klar war, dass ein großer Tora-Gelehrter, auch gerade einer, der Kabbalah kann und weiß, muss verheiratet sein, das gehört zum Leben dazu. Also er war sehr wohl ein Mensch mit einer Ehefrau, mit einem Familienleben und das war für ihn auch Teil seiner Frömmigkeit. Und er hat auch zwischendurch immer wieder Gedichte geschrieben. Es gibt aus seiner Amsterdamer Zeit ein Gedicht zu Simchat Torah, das übrigens ein bisschen einen zionistischen Inhalt hat, dass man Aliyah machen soll und nach Israel ziehen soll. Das tut er ja dann am Schluss auch. Also dieses Bild, das man ein bisschen so hat, der große Mystiker, das darf man sich vielleicht nicht so vorstellen wie jemand, der nur im stillen Kämmerlein sitzt und nur seine Bücher studiert, sondern er dürfte sehr wohl vom, wenn ich so sagen darf, vom wirklichen Leben auch was mitbekommen haben. Das werden wir auch in Eselatischerin ein bisschen kennenlernen, dass er so die Schwächen einer menschlichen Gesellschaft und das, was nicht immer so perfekt ist bei den Menschen, ja auch sehr gut gekannt hat. Von den Büchern, die von ihm heute wichtig sind, entsteht das meiste in Amsterdam, also seine italienische Zeit ist uns heute nicht so gut überliefert. 1736, da war er übrigens 29 Jahre jung, wird ein Buch von ihm herausgebracht, das heißt Derech Hashem, die Wege Gottes. Das ist eines der Bücher, die heute auch relativ oft aufgelegt werden und viel gedruckt werden und wo es vielleicht sogar auch hin und wieder mal Theorien darüber gibt. Das ist jetzt ein eher philosophisches Buch über Gottes Wege in der Welt, die Beziehung des Menschen zu Gott. Welche Rolle hat der Mensch in der Welt? Wie ist das mit der göttlichen Vorsehung? Wie ist das Verhältnis zwischen dem Volk Israel und den Völkern der Welt? Wie ist das mit der menschlichen Seele? Was ist Prophetie? Wie war das mit Moses als Prophet? Wie dient man richtig Gott? Das Wesen des Tora-Studiums, das Gebot, Gott zu lieben. Solche Dinge werden da abgehandelt. Also das ist ein Buch, wo er zwar im engeren Sinn nicht Kabbalah geschrieben hat, aber selbstverständlich ist der Hintergrund, den er in seiner Philosophie hat, von dem kabbalistischen Denken nach dem Arisal geprägt. Das lässt sich auch hier nicht verleugnen. Viele andere Werke auch in seiner Amsterdamer Zeit. 1740, also das ist bei ihm ein spätes Werk, da ist er 33. Das ist so wie eine späte Oper von Mozart, lehaftig. 1740 schreibt er dieses Büchlein Meselat Yesharim, das wir uns heute ein bisschen anschauen wollen. Er schreibt in der Zeit auch ein Grammatikbuch, er schreibt ein Buch über Logik, er schreibt ein Buch über guten Stil beim Schreiben. Also hier sehen wir wieder die weltlichen Künste, sage ich einmal, waren ihm durchaus geläufig. In der Zeit entsteht auch ein Buch, das heißt Derech Tevunot, das haben wir übrigens hier in der Bibliothek, das Weg des Verstehens, wenn ich das versuche zu übersetzen, war, das davon handelt, wie man richtig Talmud lernt. Und zwar völlig rational, er schreibt übrigens immer sehr geordnet. Also man hat vielleicht das Bild, so ein Mystiker, das ist irgendwie so verschwommen, überhaupt nicht. Das ist auch der Zeitgeist, im 18. Jahrhundert sind Bücher so strukturiert, dass ein Autor am Anfang des Kapitels schreibt, ich behandle jetzt das Thema und dann hat das...
Dann
geht er die Punkte durch, genau. Aber es ist offensichtlich auch für ihn wichtig gewesen, eine Ordnung zu haben in seinen Büchern. Und dieses Buch, Derech Tevunot, ist ein Buch, wo er erklärt, wie man Talmud richtig lernt, auf was man achten soll. Wenn jetzt jemand einfach so versucht, Talmud zu lernen, dann musst du beachten, zu unterscheiden, was ist da jetzt eine Frage, was ist der Einwand, wie ist dieser Text strukturiert. Also einfach so eine Hilfe für, heute würden wir sagen, die Shiva-Studenten, das gab es damals in der Art noch nicht. Wie lerne ich richtig Talmud? Also solche Sachen hat er auch gemacht. Das ist mir wichtig, das anzumerken. Das letzte Jahr, er macht dann 1741, Aliyah. Und zieht nach Eretz Israel. Das wollte er im Grunde die ganze Zeit schon. Übrigens seine berühmte Unterschrift unter das italienische Dokument, dass er nicht Kabbalah lernen will, enthielt die Klausel, solange er nicht in Eretz Israel ist. Da stand dahinter die nicht nur von ihm gebrachte, sondern auch in seinem Umfeld akzeptierte Philosophie. Im Land Israel ist Torah lernen noch einmal eine höhere Stufe. Das sind Dinge möglich für so ein Genie, die hier nicht gut gegangen sind. Das haben ihm auch, wie er diese Schwierigkeiten hatte in Italien, Leute geraten, geh doch nach Israel, weil dort kannst du das machen. Jo, aber im 18. Jahrhundert in Eretz Israel... Nicht so
kann man nicht leben.
Richtig. Also ich nehme an, er wird eine kleine Taschengeld mitgehabt haben, sonst hätte er es nicht gemacht. Er trifft dann übrigens in Akko ein und nicht in Jerusalem. Mhm. Und das ist genau der Punkt, in Akko konnte man leben, weil Akko war die Hafenstadt. Dort gab es die Jobs. Es ist mir nicht näher bekannt, ob er in Akko irgendeiner Arbeit nachgegangen ist oder ob es Leute gab, die ihn ernährt haben. Mhm. Aber selbst im zweiteren Fall müssen die das Geld irgendwo verdient haben. Akko war damals so ein bisschen wie die Hauptstadt von Galiläa. Inoffiziell. Aber es gab damals in Galiläa einen Pascha, der sich de facto zu einem Herrscher, einem regionalen Herrscher über die Region gemacht hat. Auch wenn die osmanischen Behörden theoretisch andere Strukturen vorgesehen haben. Der wurde reich mit Baumwollhandel über den Hafen von Akko und hat Akko als seine Residenzstadt ausgebaut. Und in dieser Zeit handelt das. Dort gibt es eine kleine jüdische Gemeinde in Akko und dort könnte er jetzt wirken, nur im Land Israel im 18. Jahrhundert, in den dortigen Bedingungen, gehen zwischendurch einmal Seuchen um. Cholera, es gibt sogar manchmal sogar Pest, aber Cholera öfter mal. Und bei einer dieser Epidemien stirbt er und seine Familie im Jahr 1744, also gleich einmal 3 Jahre, nachdem er in Eretz Israel angekommen ist. Das heißt, er ist sehr jung von dieser Welt gegangen, hat dabei all diese vielen Werke hinterlassen. Das letzte Werk übrigens, das von ihm bekannt ist, ist 1743 ein poetisches Werk mit Lobpreisungen. Also, da sehen wir wieder, dass er durchaus auch gerne Gedichte geschrieben hat. Also das ein bisschen zum Hintergrund, von wem wir da jetzt eigentlich reden. Und jetzt dieses Büchlein, das ich heute vorstellen möchte, Mesilat Yesharim nennen wir das, der Pfad der Aufrechten, ist jetzt ein ethisches Buch. Es wird gerechnet in die Musa-Literatur, in die moralethische Literatur. Und wurde wahrscheinlich auch deshalb, weil es in diese Musa-Literatur hinein gerechnet werden kann, vom Inhalt her, im 19. Jahrhundert, im Zuge der Musa-Bewegung, die es im 19. Jahrhundert gab, wieder populär. Also das ausgerechnete Mesilat Yesharim, das am meisten gelesene Buch des Ramchal ist, das hat sich wahrscheinlich erst im Nachhinein so entwickelt, dass es im 19. Jahrhundert diese Bewegung gab von Rav Israel Salanter und anderen in Litauen, eine Bewegung zu kreieren, wo die Leute auf die ethischen Werte, auf ein anständiges Leben mehr Acht geben, als das anscheinend durchschnittlich der Fall war. Also nicht nur Schabbat halten und koscher essen, sondern auch ein anständiger Mensch sein, wenn ich es ein bisschen vereinfacht sage. Aber das kann man, da gab es eine eigene Bewegung, das zu betonen, wie wichtig das ist. Und im Zuge dessen wurde, glaube ich, dieses Mesilat Yesharim wieder so richtig populär. Mhm. Dass das heutzutage zum Beispiel in so kleinen Büchlein, das ist übrigens auch so gemacht, dass das sehr, sehr wenig Geld gekostet hat, wenn man das im Buchhandel gekauft hat, weil da jemand gesponsert hat. Der Text ist vokalisiert. Also diese Edition ist echt so gemacht, das soll jeder bei sich zu Hause haben. Sowohl vom Preis her soll es sich jeder kaufen können, als auch Vokalzeichen hat es, damit jeder lesen kann. Okay, das Hebräische des 18. Jahrhunderts, das Hebräische des 18. Jahrhunderts, aber immerhin. Jetzt, dieses Buch scheint so ein bisschen aus dem Rahmen zu stechen, aber ich habe gesagt, er hat eben auch Sachen über Rhetorik geschrieben, er hat auch Gedichte geschrieben, also er war nicht nur der Kabbalist. Ja? Mhm. Dieses Buch handelt davon, wie man ein anständiger Mensch ist. Er erwähnt in der Einleitung, dass das, was er in diesem Buch schreibt, eigentlich eh selbstverständlich ist. Aber man muss es immer wieder lernen, weil man muss es sich immer wieder vor Augen halten. Das stimmt, glaube ich, über weite Strecken. Also es ist ja nicht so schwer, auf gewisse Dinge drauf zu kommen, wenn man ein bisschen nachdenkt, dass man nicht anderen Menschen belügen soll, das wisst man so auch. Aber vielleicht ist es, oder dass man nicht schlecht reden soll über andere Menschen, wisst man so auch. Aber es schadet gar nicht, immer wieder es sich wirklich vor Augen zu halten. Und das ist der Sinn dieses Büchleins, dass er systematisch durchgeht, was alles wichtig ist, wenn man also ein aufrechter Mensch sein will. Er beruft sich in seiner Einleitung auf einen Satz aus der Tora, der übrigens relativ oft oder zumindest mehr als einmal zu Büchern geführt hat. Es gibt in Buch Dvarim, im fünften Buch, im zehnten Kapitel, einen Satz, wo Mosche sagt, das ist im zehnten Kapitel des Buches Dvarim, die Verse 12 bis 13, Ve'ata Israel, ma Hashem Elokecha Shoel Me'imach. Jetzt Israel, also das Volk Israel, was will Hashem, den Gott, von dir? Also sozusagen ist ja alles ganz einfach. Ki im, außer, das Einzige, was wir tun müssen, ist, Le'ira'a et Hashem Elokecha, zu fürchten Hashem, deinen Gott, Lalechet bechol derachav, in allen seinen Wegen zu gehen, Ul'ahava oto, ihn zu lieben, Ve'la'avod et Hashem Elokecha bechol levavcha uvchol nafshecha, und Hashem, deinem Gott, zu dienen mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Kraft, und zu hüten die Gebote und die Gesetze, die Gott gegeben hat. Das ist ja alles, was Gott von uns will, ist ja ganz einfach. Dieser Satz führt natürlich zu ziemlich viel Auslegung, weil hier haben wir in zwei Sätzen stehen, was Gott von uns will. Alles da, wa? Zwei Sätze, mehr brauchst du nicht wissen. Aber ja, natürlich ist es im Detail, kann das ein bisschen schwieriger sein, sich an alles zu halten, was hier steht. Er unterscheidet, dass es hier mehrere Punkte gibt, die kann man auch aus dem Satz sehr schön heraussehen. Das ist jetzt nicht seine Erfindung. Wir haben Hayera, die Ehrfurcht vor Gott. Also ich muss einmal irgendwie Gottes Herrschaft anerkennen und eine gewisse Ehrfurcht vor Gott haben, sonst wird es nicht gut funktionieren. Hahalicha bidrachav, das Gehen in Gottes Wegen. Das ist schon ein bisschen komplizierter, was heißt das? Dann Ha'ahava, die Liebe zu Gott, wir sollen Gott lieben. Dann nennt er das, den nächsten Punkt Schlemut Halev, die Ganzheit des Herzens. Das ist das, was in dem Vers ist, unter Gott zu dienen mit ganzem Herzen und ganzer Kraft. Das nennt er Schlemut Halev, die Ganzheit des Herzens. Und dann Schmirat Kol HaMitzvot, alle Mitzvot einzuhalten. Sind ja eh nur ein paar, okay. Ja. Das ist das, worum es geht im Leben eines jüdischen Menschen. Und davon meint er, wird sein Buch handeln. Das will er erklären. Jetzt die Gottesfurcht, die Ehrfurcht vor Gott, das ist nicht allzu schwer, dass man vor Gottes Allmacht Ehrfurcht haben soll. Also nicht schwer zu verstehen, meine ich, wovon die Rede ist. Ha'alicha bidrachav, das Gehen in seinen Wegen. Da meint er, das beinhaltet eine Aufrichtigkeit in den Midot-Verhaltensweisen und ihrer Verbesserung. Dann Ha'ahava, die Gottesliebe, das eingepflanzt ist, eingeprägt ist, sagt er eigentlich, nicht ba, ist eingeprägt im Herzen eines Menschen, die Liebe zu Gott, dass sie so etwas Selbstverständliches ist, dass man Gottes Willen auch erfüllen will. Das sagt sich auch leicht, ist aber natürlich auch nicht so einfach getan, wie sich das schnell einmal sagt. Schlemut Halev, die Ganzheit des Herzens, das ist die Reinheit der Absicht. Also, dass man, wenn man etwas tut, es mit reiner, ehrlicher Absicht tut. Zum Beispiel, ich könnte ja eine Mitzwa machen, das ist ein Motiv, das übrigens in dem Buch auch mehrmals vorkommen wird. Ich könnte ja eine Mitzwa machen aus einem Grund, dass ich es jetzt nicht mache, um das zu tun, was Gott von mir will, sondern ich mache mich damit wichtig. Oder vielleicht hat die Mitzwa auch einfach angenehme Nebeneffekte, also am Schabbat gut zu essen, ist ja auch nett. Ja? Also, das ist Schlemut Halev, dass ich die richtigen Absichten habe und nicht schummle in dem, was ich tue. Schmirat HaMitzvot, Kol HaMitzvot, alle Gebote einhalten, so wie man es sagt, das ist klar, was gemeint ist, ist natürlich im Detail komplizierter. Und jetzt sagt er aber, okay, das sind diese Punkte, die uns dieser Satz gibt, Und das braucht aber jetzt einen Perusch gadol, eine große Erklärung. Naja, ein paar Seiten. Also hier in diesem Büchlein, das ich in der Hand habe, ist hinten im Anhang noch eine andere Schrift von ihm. Also das ist jetzt sein Perusch gadol über diese Anforderung, was Gott von uns will. Und dann bleibt er aber nicht, jetzt könnten wir erwarten, er geht diese Punkte so durch, wie wir sie hier vorgefunden haben. Das tut er nicht, sondern er meint, es gibt eine super Erklärung. Und das ist eine Gemara, die habe ich neulich schon erwähnt. Und da habe ich gesagt, ihr sollt euch das merken. Wir hatten neulich, ich bilde mir ein, es war im Zusammenhang mit Midrash Rabba, wir hatten neulich eine Gemara in Avodah Zarah auf Seite 20b. Da sagt ein Rabbi Pinchas ben Yair, Torah mediali die Seherut, die Torah führt zur Vorsicht. Die Seherut mediali die Seresut und die Vorsicht führt zum Eifer. Seresut, die Übersetzungen, die ich jetzt mache, sind übrigens nicht perfekt. Wir werden das noch klären, was diese Begriffe meinen. Seresut mediali die Nekiut führt zur Sauberkeit im Sinne von charakterlicher Sauberkeit. Nekiut mediali die Preshut führt zur Abgrenzung. Preshut mediali de Tahara, die Abgrenzung führt zur Reinheit, im Sinn von spiritueller Reinheit, Tahara. Tahara führt jetzt seinerzeit zur Frömmigkeit. Und Frömmigkeit führt zur Demut, in dem Zusammenhang hatten wir diesen Satz vor kurzem. Frömmigkeit führt zur Demut, zu Anava. Anava ihrerseits führt zu Yerat-Chet, zur Furcht vor Sünde. Und Furcht vor Sünde führt zur Kedusha, zur Heiligkeit. Und die führt dann zu Ruach HaKodesh, zu einem Geist vom Heiligen. Und dieser Ruach HaKodesh führt, sagt jetzt die Gemara, zu Tehillat HaMetim. Und dann geht er noch weiter, in dieser Bereiter, Vachasidut Gedola Mikulan. Und die Frömmigkeit ist größer als sie alle. Das ist für ihn der Leitfaden, wie er sein Buch aufbaut. Er wird es ganz genau so machen. Mit Torah führt zu Seherut, also er fängt nicht bei Torah an, weil jemand, der sein Buch in die Hand nimmt, ist schon jemand, der bereit ist, Torah zu lernen. Also das nicht. Sein erstes Kapitel handelt, also nicht ganz, sein erstes Kapitel, das diese Punkte durchgeht, handelt dann von Seherut, von einer Vorsicht im Ausüben der Gebote. Vorher macht er noch eine Einleitung, was das eigentlich die eigentliche Aufgabe des Menschen ist, die eigentliche Pflicht des Menschen in der Welt ist. Das liest sich alles so schön, aber wenn man es wirklich anwenden will, ist das nicht so eine Kleinigkeit. Die wahre Vollständigkeit ist nur im Haften an Gott. Und das ist das, was König David gesagt hat. Er bringt einen Psalm, Psalm 73, Vers 28, zur, als Beweis. Bani krivat Elohim litov. Für mich ist das die Nähe von Gott gut. Und er sagt auch im Psalm, aber Psalm 27, 4, Achatscha altime et Hashem, ota avakesh. Shivti beweht Hashem kol yimei chayai lachazot benoam Hashem. Dass wenn ich die Nähe Gottes alle meine Tage vor mir habe, das ist das, was ich will. Und jetzt sagt uns der Ramchal, ki rab zehu hatov, das, nur das ist das Gute, das ist das einzig Gute. Vechol zulat ze sheyachshevuhu bnei ha'adam letov. Und alles andere sind Dinge, wo die Menschen nur glauben, dass es für sie gut ist. Aber das ist in Wirklichkeit nur Hebel, Hauch, so wie im Buch Kohelet, der vergänglich ist. Wir schaffen nicht an. Also das ist die Aufgabe des Menschen in der Welt, an Gott zu haften und Gottes Willen zu erfüllen. Das ist sehr einfach, aber auch sehr radikal. Und das heißt natürlich in der Praxis, dass das Wesentliche, das der Mensch tun soll in dieser Welt, ist Rak lekayen mitzvot, vela avot, vela amod benisayon. Dass der Mensch die Aufgabe hat, mitzvot zu tun und Gott zu dienen und hin und wieder auch einer Versuchung zu widerstehen. Und die diversen Genüsse dieser Welt, die sind nur eine Hilfe, um dorthin zu kommen. Und dass die Aufgabe des Menschen ist, also nahe zu kommen zu Hashem. Gut, und dann geht er also diese Punkte, die er hier aus dieser Gemara hat, durch. Sehirut. Dass der Mensch aufpasst, was er tut. Naja, das ist ja an sich eine schlechte Idee. Ich habe schon gesagt, dieses Buch beinhaltet Dinge, die irgendwie eh klar sind. Aber es schadet trotzdem nicht, dass man vorsichtig sein soll, was man tut. Ja, sind wir alle einig. Das hat wieder verschiedene Ebenen. Nämlich, ich kann im Vorhinein vorsichtig sein, wie ich irgendetwas mache, indem ich mir vorüberlege, was ich mache. Das ist das, was hier angesprochen ist. Er bringt dann als Belegvers, weil irgendwie muss er das ja auch begründen, einen Satz aus dem Propheten Haggai: Simu levavechem al dachechem, ihr sollt eure Aufmerksamkeit richten auf eure Wege, wie ihr geht und was ihr macht. Und er sagt, wenn der Mensch aufpasst auf seine eigenen Wege, dann ist auch Gott mehr bereit, ihm zu helfen und ihn vielleicht auch zu retten vor dem schlechten Trieb, der falsche Einflüsse macht. Also wenn ich grundsätzlich gewillt bin, vorsichtig zu sein, dann wird Gott vielleicht auch eher mir helfen, den richtigen Weg zu finden, als wenn ich brutal allein durch die Welt gehe, der liebe Gott wird uns schon helfen. Ne? Er bringt dann ein Argument, dass Leute vielleicht sagen, naja, aber Gott liebt uns doch, der hilft uns doch sowieso. Und dann kräftet das und meint, naja, nein, wir müssen da schon unser eigenes tun. Und er empfiehlt also den Menschen, dass man sich täglich damit beschäftigt und abwägt, was man so macht und wie man sich gerade aufführt. Und dann gibt es einen häufigen Irrtum, dass Leute, wenn sie auf falsche Wege geraten, sich einreden, dass das Schlechte in Wirklichkeit gut sei. Der menschliche Verstand hat Möglichkeiten, immer wieder irgendwie so sich wegzurationalisieren, dass das, was ich gerade mache, das muss ich ja machen, weil. Und auch hier ist also die Vorsicht angebracht, dass man in solche Fallen nicht hineintappt. Jetzt, wie macht man das? Wie kriege ich diese Vorsicht? Und er sagt einmal, naja, Tora lernen, weil in der Tora steht drinnen, das ist ein gutes Rezept, ja? In der Tora steht drinnen, dass, wie man sich verhalten soll. Also die Gebote ausführlich zu lernen. Und er meint, hey, jetzt mit Tora lernen nicht einfach nur, dass die Leute halt wissen, dass sie am Schabbes nicht mit dem Auto fahren oder was zu seiner Zeit halt relevant war, sondern dass man sich auch genau, alltäglich pratt im Detail in die Gebote vertieft, weil wenn ich etwas vorsichtig und aufmerksam machen will, dann sollte ich die Halachot auch gut gelernt haben und nicht so ein bisschen, wird schon spaßen. Ne?
Es gibt auch manche Menschen, die lernen Tora, um einfach anderen zu zeigen, wie viel sie wissen,
ja.
Den anderen Zweck, und sie sind trotzdem schlechte, also sie machen trotzdem schlechte.
Das ist eine große Gefahr, dass man in das auch hineinkommt. Ja. Das bringt er übrigens natürlich auch, das ist etwas, was bei solchen Themen immer wieder kommt, dass man, wir hatten das schon ein bisschen mit der ehrlichen Absicht, wo er am Anfang gesagt hat, ja. Ich kann ihn nämlich zwar aus unehrlichen Gründen machen. Bitte, es ist dann immer noch eine Mitzvah. Also wenn jemand Staka gegeben hat und er deshalb Staka gegeben, damit in der ganzen Gemeinde die Leute sehen, wie wichtig er ist, dann ist das nicht die richtige Motivation. Aber er hat Staka gegeben und es ist eine Mitzvah. Aber wesentlich besser wäre, wenn er die echte Absicht hätte, Staka zu geben oder eben zum Beispiel auch Torah zu lernen, um die Halachot richtig zu verstehen oder Torah zu lernen, um sich auf diese Art Gott anzunähern und nicht Torah zu lernen, um dann anderen Leuten zu sagen, wie dumm sie sind und er ist der Gescheite. Ganz genau. Das ist eines der Dinge, von denen dieses Buch handelt. Ganz genau. Ja. Aber hier geht es darum, dass man eben ausführlich Torah lernen soll, auch mit einer Liebe zum Detail, damit man die Mitzvot auch vorsichtig erfüllen kann. Er nimmt hier schon vorweg, dass diese Vorsicht dann auch etwas zu tun hat mit der Furcht vor Sünde. Mhm. Also wenn ich aufmerksam sein will im Lernen der Halachot, dann bin ich das ja, weil ich nichts falsch machen will. Bei ihm kommt tatsächlich das Kapitel Yeratret, Furcht vor Sünde, sehr, also bei ihm in der Bereich, von der er ausgeht, sehr, sehr spät in der Rangordnung, die wir jetzt gemacht haben. Aber wir sehen hier vielleicht auch schon, dass diese verschiedenen Punkte, die da aufgelistet sind, sie sind schon so aufgelistet, das eine führt zum anderen und das nächste führt zum übernächsten. Das ist eindeutig so aufgelistet und er tut auch sein Buch so strukturieren. Aber ich hatte immer ein Problem mit diesem Buch. Also ich habe zwei Probleme mit dem Buch gehabt. Das erste Problem habe ich nicht mehr, aber wie ich jünger war, war mir dieses Buch langweilig. Ich gebe es zu. Weil, ja, man weiß ja eh, dass man ein anständiger Mensch ist. Ich habe das Buch wertgeschätzt. Aber wie ich das erste Mal gelesen habe, war es mühsam, es fertig zu lesen. Mhm. Weil, ja, eh klar, so ein Ethikbuch halt. Ich muss gestehen, nachdem ich ein bisschen mehr vom Leben, auch von meinem eigenen Leben gesehen habe, dass ich angefangen habe, dieses Buch viel, viel ernster zu nehmen an den jüngeren Jahren. Also dieses Problem habe ich hoffentlich nicht mehr. Aber das andere ist, in den ersten zwei Kapiteln von diesem Buch konnte ich mich irgendwie immer ganz gut finden, weil die Ratschläge sind wichtig und ernst zu nehmen. Und wenn er dann weitergeht und weitergeht, dann hat man so das Gefühl, ja, Moment mal, auf der Stufe bin ich ja gar nicht. Mhm. Aber es ist natürlich so, dass die hinteren Kapitel jetzt nicht nur für die Leute da sind, die schon die ganz Heiligen sind, so klingt das auf den ersten Blick, sondern manches sind natürlich auch Dinge, die kann man jedenfalls schon beachten. Auch wenn man die ersten zwei Kapitel noch nicht vollständig geschafft hat anzuwenden, heißt das nicht, dass man nicht aus dem, was da hinten steht, nicht auch noch etwas nehmen kann. Und das hier ist so ein Punkt, dass er hier im Fall von der Vorsicht sagt, ja, das hat doch was zu tun mit der Furcht vor Sünde, obwohl sein Kapitel über Furcht vor Sünde im engeren Sinn dann erst viel später kommt. Und er bringt dann noch eine Quelle, die uns da ein bisschen mahnen soll, das ernst zu nehmen, dass der liebe Gott gerade seine Frommen sehr genau überprüft. Also schlampig sein ist nicht so eine gute Idee.
Wann überprüft er?
Immer dann, wenn man
viel später im Tal Josaphat, oder?
Das kann ihm. Also wann,
oder sitzt er mir im Nacken?
Das ist eine eigene philosophische Frage. Es ist nicht unbedingt so, dass Gott sofort reagiert. Das, also es gibt diese klar, naive Ansicht in nicht so religiösen Kreisen, wenn ich jetzt den Schabbat gebrochen habe und es mir nichts passiert.
Montag wird mir.
Gott hat mir nichts getan. Ich bin am Schabbat mit dem Auto gefahren, Halile. Gott hat mir nichts getan, ja. Alles kein Problem. Der liebe Gott schaut vielleicht ziemlich lange zu, bis er eingreift. Es muss nicht in dieser Welt sein, kann in dieser Welt sein. In der Hashem vom Ramchal, in dem Büchlein, sind solche Fragen drinnen, dass man zum Beispiel nicht sagen kann, wenn jetzt irgendein Schicksalsschlag passiert. Warum? Weil Gott kann ganz, ganz viele Gründe haben. Selbst persönlich soll man im Falle Schicksalsschläge, Gott behüte, passieren, sehr wohl einmal bei sich selbst anfangen zu schauen, was man angestellt hat, weil vielleicht findet man was. Aber über die Nachbarn reden bitte nicht. Ja? Das ist denen passiert, weil Gottes Wege sind so, dass wir das überhaupt nicht durchschauen, warum irgendwo was passiert ist. Also, das ist ein eigenes Thema. Aber er mahnt uns also, dass man nicht leichtsinnig sein soll. Man könnte ja auch das Verständnis, dass wir sollen Gott lieben. Gott ist für uns nicht nur ein Herrscher, sondern auch wie ein Vater. Wir sagen, dass Gott eine besondere Beziehung zum jüdischen Volk hat. Da könnte man auch auf die Idee kommen, so ein bisschen tralala zu meinen, ist eh alles nett. Und wenn ich ein paar kleine Fehler mache, mein Gott, das ist schon nicht so ernst. Ja? Also das ist das, was er hier versucht, ein bisschen zurückzudrängen und sagt, Leute, seid schon vorsichtig.
Es gibt ja auch einige jüdische Leute, die halten nicht den Schabbat, das ist ja offensichtlich.
Ja.
Und warum sind die aber so gesegnet mit
Leben? Also ich würde...
Dass sie ja erfolgreiches Leben haben und hübsche wohlhabende Kinder und alles ist irgendwie schön bei denen. Und
ich halt würde hier zwei Fälle unterscheiden. Also der Ramchal schreibt für Leute, die grundsätzlich mal praktizierend sind und legt aber den Finger auf die Wunde, dass das vielleicht nur oberflächlich ist und nicht ganz ehrlich ist. Was wir heute erleben, würde ich zwei Fälle unterscheiden. Es gibt Menschen, die deshalb nicht den Schabbat halten, weil sie es einfach nie gelernt haben, weil sie nicht so aufgewachsen sind. Und da ist es auch ziemlich viel verlangt, auch wenn jemand theoretisch die Information hätte, man hat ja einen Lebenslauf, plötzlich das Leben umstellen ist was anderes als jemand, der immer schon so sozialisiert wurde. Also das muss nicht immer so böse sein in der Bewertung am Schluss beim lieben Gott, wie man annehmen würde, ha, der macht eine Avera, ja schon. Aber es kann zum Beispiel sein, wenn jemand überhaupt nicht praktizierend aufgewachsen ist, nie den Schabbat gehalten hat und irgendwann ringt er sich dazu durch, am Freitagabend ein Schabbatessen zu machen und Kiddusch zu sagen und er hält den Schabbat immer noch nicht komplett. Ja? Dann ist das vielleicht ein größerer Schritt und vielleicht ist das mehr wert für den lieben Gott, als jemand, der so aufgewachsen ist und der Kiddusch sagt, weil alle Kiddusch sagen und damit sich das so gehört. Das, also das allein ist keine Wertung. Ja? Aber der zweite Teil der Frage ist natürlich eine ganz, eine komplizierte philosophische Frage. Es gibt Menschen, die sind schlechte Menschen, die gibt es. Also jetzt jenseits von Schabbat halten, es gibt schlechte Menschen. Das ist in der Geschichte immer schon da gewesen. Die Frage ist auch nicht neu. Es gibt schlechte Menschen, denen geht es gut. Das gibt es. Ja? Und die einfachste Antwort ist dann natürlich, dass Gott sich um diese Menschen sehr wohl kümmern wird. Wir wissen nur nicht wann. Aber man braucht nicht glauben, dass wenn jemand ein durch und durch fieses Leben führt, betrügt, hintergeht, alles Mögliche, dass der liebe Gott das nicht bucht und denjenigen oder diejenige auch nicht eines Tages zur Verantwortung zieht. Nur wann und wie, das sind Gottes Wege. Aber ja, die Beobachtung gibt es manchmal, dass fürchterlich grausliche Menschen, die irgendwelche Schwindler, Betrüger, Lügner sind, große Karriere machen, ein super Leben führen, ihnen alles gut geht. Ja, aber dafür gibt es dann in der jenseitigen Welt eine Rechnung. Was bitte jetzt übrigens nichts darüber aussagt, ob diese Person nicht eines Tages Tschuwa macht. Also derjenige kann in seinem Leben auch noch sich bessern. Das soll man bitte auch, wenn man vielleicht beobachtet irgendwelche Situationen, wo man sich denkt, der schon wieder. Aber das ist auch etwas Wichtiges, das der Ramchal an einer anderen Stelle anspricht. Das ist, glaube ich, mehr in der Erech Hashem, aber es ist etwas Wichtiges an sich. Wir müssen sehr, sehr aufpassen zu urteilen über andere Leute. Weil man sieht irgendwie, jemand macht schlechte Sachen und das kann objektiv natürlich stimmen, die Person macht wirklich schlechte Sachen, aber wie das zustande gekommen ist, das sehen wir oft nicht so genau. Und der liebe Gott weiß alle Hintergründe. Man kann sich vielleicht auch in die umgekehrte Richtung irren. Es können vielleicht auch Leute irgendwie so heilig dranschauen, die beim lieben Gott gar nicht so viele Punkte bekommen, weil die Frömmigkeit ein bisschen aufgesetzt ist. Das ist eher das, was er hier ansprechen wird, ja? Dass es auch ehrlich sein muss. Also das ist aber eine ganz alte Frage, wie kann es sein, dass es gute Menschen gibt, schlechte Menschen, gute Menschen, die leiden in dieser Welt und schlechte Menschen, denen geht es gut, weil es einfach damit nichts zu tun hat. Also die Rechnung wird woanders präsentiert. Dann haben wir Serisut. Das ist die Aufmerksamkeit, Dinge genau zu machen. Also ich kann eine Mitzwa machen und ich kann sie so erledigen, dass sie erledigt ist und wird schon passen. und ich kann sehr genau sein, dass ich auf jedes Detail achte. Und das ist natürlich oft eine Einstellungssache. Wenn ich etwas so mache, dass es mir eigentlich ein bisschen lästig ist und ich will schnell erledigt haben, dann mache ich es auch schlampiger. Mhm. Und wenn ich zu einer Sache eine positive Beziehung habe, dass ich sage, das ist mir wichtig, dann bin ich schon von vornherein eher detailverliebt. Ich will das jetzt auch schön machen. Also dieser Eifer, die Sachen nicht nur irgendwie zu machen, sondern mit einer Aufmerksamkeit, mit Genauigkeit schön zu machen. Das ist das, was er hier behandelt. Das ist ein Gegenstück, eine Parallelung zu der Vorsicht, die wir am Anfang hatten. Die Vorsicht ist, dass man im Vorhinein überlegt, ist überhaupt gescheit, dass ich das jetzt mache. Und diese Result, die Eifrigkeit im Ausüben, ist, dass wenn ich es mache, dann soll ich es ordentlich machen und hundertprozentig machen. Also auch irgendeine Faulheit im Ausüben von Geboten ist da natürlich nicht der richtige Weg. Ja, ich habe noch ein bisschen Zeit, ich werde später lernen, ja. Wenn eine Mitzwa anfällt, er bringt das, das ist eine sehr berühmte Stelle von ihm, die gerne auch zitiert wird, wenn eine Mitzwa anfällt, soll man sich beeilen, diese Mitzwa zu machen. Und er bringt die Vorbilder von den Urvätern und Urmüttern, wo man also Beispiele finden kann, dass die Leute jetzt nicht irgendwie erst einmal lange geschlafen haben und dann mache ich vielleicht meinen Job, sondern wenn sich die Gelegenheit ergibt, eine Mitzwa zu tun, dann soll man schnell sein und dieser Mitzwa nachlaufen. Hurra, ich kann eine Mitzwa machen, ich kann das jetzt erledigen. Und nicht, naja, schauen wir mal, vielleicht habe ich am Nachmittag Zeit. Das gehört da also auch dazu. Auch hier ist ein Mittel, wie man sich das erwirbt, ein ausführliches Torah-Studium, weil wenn ich die Gebote genauer gelernt habe, dann ist mir auch bewusster, auf welche Kleinigkeiten ich vielleicht auch achte. Aber es geht hier natürlich auch um eine Einstellung, die man in sich erwecken muss, dass man einfach mitdenkt, was man tut und aufpasst. Ein großes Hindernis auf dem Weg ist die Faulheit oder das, was man auf Österreichisch den inneren Schweinehund nennt. Also es schadet auch nicht, ein Bewusstsein dafür zu haben, dass wir ja in einem Dienst Gottes stehen und dass wir unseren Job machen sollen. Und wenn ein Arbeiter seinen Job nicht richtig macht, dann ist das wie ein Betrug am Arbeitgeber. Dass er zwar das Gehalt aufs Konto haben will, aber seine Arbeit macht er nicht. Das wäre also unser Verhältnis dem lieben Gott gegenüber. Dass, wenn wir dazu fleißig sind. Hier sprechen wir von den Dingen, die also von der Einstellung, die relevant sind, wenn man zum Beispiel jetzt irgendeine Mitzwa bereits macht oder irgendetwas macht. Das heißt, wenn man im Vorhinein nicht vorsichtig war, dann ist jetzt der Punkt, wenigstens jetzt aufzupassen. Es ist aber besser, von Anfang an vorsichtig zu sein, darum gehören diese beiden Punkte für ihn zusammen. Diese Herut und diese Result, das ist auch ein netter Zungenbrecher, dass die Vorsicht und die Eifrigkeit in der Ausübung, das eine ist, dass ich vorher überlege, was tue ich, ist das wirklich richtig, was ich tue, ist das gut, was ich tue, und das andere ist, dass dann, wenn ich etwas tue, dass ich aufpasse, es ordentlich zu machen. Ja, wir sind wieder bei dem Punkt, dass das eh alles klar ist. Aber es schadet trotzdem nicht, es sich ein bisschen zu Gemüte zu führen. Dann gibt es Nekiut. Nekiut heißt eigentlich Sauberkeit. Hier ist natürlich charakterliche Sauberkeit gemeint. Ich soll es ein bisschen abkürzen, sehe ich gerade. Aber ich habe gesagt, die ersten zwei Kapitel sind für mich immer die, wo ich mir denke, ja okay, und dann habe ich das Gefühl, so heilig bin ich ja gar nicht, dass ich schon die ersten zwei Kapitel geschafft hätte. Aber auch aus Zeitgründen werde ich es jetzt ein bisschen straffen, die Sauberkeit im charakterlichen Sinn, also anständig zu sein. Naja, nicht zu lügen, nicht zu schwindeln. Jetzt ist es eh klar, dass man nicht lügt, aber es gibt diese Dinge, das sollte mal klar sein, aber es gibt diese Dinge, wo man so ein bisschen was hinbiegt, ja, man hat nicht wirklich gelogen, aber man hat es ein bisschen anders gesagt, wo man sich selber gar nicht bewusst ist, dass man jetzt vielleicht was nicht so Korrektes gemacht hat. Er geht hier auch ein auf das Problem, dass es im Geschäftsleben gibt, er war in Amsterdam, ne? Dass es im Geschäftsleben gibt, dass man den Konkurrenten anschwärzt, um die eigene Ware zu verkaufen, und es ist zwar ganz sicher völlig koscher, die eigene Ware anzupreisen und anzupreisen, wie gut die eigene Ware ist. Es ist aber bitte nicht erlaubt, die Ware vom anderen schlecht zu machen. Das ist nicht erlaubt. Und solche Dinge sind dann schon viel menschlicher und viel häufiger im Alltag. Also auf den ersten Blick meint man, naja, ich lüge doch eh nicht den ganzen Tag, hoffentlich. Aber dass man mal irgendwo was an Informationen unterschlägt, oder vielleicht sich auch wo bereichert, wo man eine gute Gelegenheit hatte, ohne dass es wirklich Diebstahl ist. Aber ich kriege etwas, was mir eigentlich nicht zustünde. Und ich protestiere nicht.
Und die anderen auch.
Genau. Ja, genau, ganz genau. Das ist gewisse Dinge, ja, wenn man nicht ins Detail geht. Also, wenn man in gewissen Ländern aufgewachsen ist, kennt man gewisse Dinge, die in Verwaltungseinrichtungen ganz normal sind. Also, Material aus dem Büro mit nach Hause nehmen, ist Diebstahl. Aber es macht dann jeder. Und genau diese Sachen versucht er auch bewusst zu machen, dass es so Kleinigkeiten sind, so kleine Sachen, wo man sich ja in Wirklichkeit gar nicht viel denkt dabei. Und gerade das ist auch das Gefährliche, weil man sich nichts denkt dabei und man sich gar nicht bewusst ist, dass man was schlecht gemacht hat, macht man auch nicht schwach. Bei ernsteren Dingen ist es doch eher so, dass das schlechte Gewissen relativ bald immer läutet. Gottes Willen, was habe ich da gemacht? Ich muss das irgendwie bereinigen. Aber genau diese Kleinigkeiten sind es, wo man sich gar nichts dabei denkt. Dadurch bereut man das nie, dadurch macht man es nie gut, weil man sich gar nicht kümmert um eine Entschädigung. Und diese Sachen, gerade das ist dann das Gefährliche.
Gibt es auch Menschen, die kein schlechtes Gewissen haben?
Ich würde meinen, in beiden Extremen, es kann jemand so schlecht sein, dass er kein schlechtes Gewissen hat, weil das abgestorben ist. Da muss im Leben schon viel passiert sein, aber ich würde das nicht ausschließen. Wenn jemand wirklich durch und durch ein Zadig ist, dann hat er vielleicht nicht viel Notwendigkeit, ein schlechtes Gewissen zu haben. Aber das ist nicht der normale Fall. Also ich glaube, normale Menschen haben ein Gewissen. Also wir wissen zum Beispiel auch, dass im Zweiten Weltkrieg, wenn Wehrmachtssoldaten Massenerschießungen durchgeführt haben, sie nachher sehr wohl schlechter geschlafen haben und psychische Probleme hatten.
Sein, unter anderem.
Ein Mensch ist ein Mensch, auch in der Hinsicht. Ja? Ich meine, ein Mensch ist leider auch ein Mensch, in der Hinsicht, dass Menschen alle möglichen Verbrechen begehen können. Aber ein Mensch ist auch ein Mensch, dass das Verbrechen, das er begangen hat, irgendwo nagt. Wie man das dann zulässt, im Bewussten, wie man das dann rauslässt, ob man das verleugnet bis ans Ende des Lebens, ist was anderes. Ja? Aber dass da gar nichts sich bewegt in der Psyche, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber natürlich gibt es Menschen, die Verbrechen, die sie begangen haben, so gut verdrängen, dass es wirklich nicht mehr bewusst ist. Ich weiß nicht, ob jemand von euch gesehen hat, diesen Film, den der Professor Manuschek gedreht hat. Da bin ich ein Mörder, ist der Titel des Films. Da hat er interviewt einen Alt-Nazi, der an einem Verbrechen, das im Burgenland stattgefunden hat, beteiligt war. Und in den Interviews, die der Historiker also mit diesem alten Täter geführt hat, war es tatsächlich so, dass der Täter sich anscheinend oder wirklich, aber möglicherweise wirklich im Sinne, was ihm bewusst war, nicht erinnern konnte. Also der hat dem Historiker alles Mögliche erzählt, wie das war, wie dieser Feldzug war, wie sie daheim gekommen sind, auch wie sie im Burgenland waren. Und genau dieser Tag, wo dieses Verbrechen stattgefunden hat, hat in seinem Hirn gefehlt. Und es gab dann im Nachhinein unter Menschen, die diesen Film gesehen haben, und auch unter Experten, unter Historikerinnen und Psychologinnen, die Frage, lügt der oder verdrängt er? Und der Historiker, der den Film gemacht hat, der Professor Manuschek, hat gesagt, er hat beide Inputs bekommen. Manche haben gesagt, nein, was, der lügt. Und andere haben gesagt, nein, der verdrängt. Und ich muss sagen, ich war ziemlich sicher, er hat verdrängt. Dieser Mensch hat wirklich dieses Ereignis aus seiner Erinnerung ausgeklammert. Und warum hat er es ausgeklammert? Weil das so schrecklich war, dass er das natürlich nicht verkraftet hat, dass er das getan hat. Also auch das ist ein Stück, wo sich das Gewissen regt, aber halt in einer Weise, wo leider nichts nützt. Ja?
Ah, und er hat es dann auch nicht akzeptiert. In dem Moment, wo klar war, wo er sagen hätte müssen, das war ja ich.
Ist er gestorben?
Nein, er ist nicht gestorben. Oh, er hat, ja, aber nicht gleich. Er hat das Gespräch abgebrochen, wäre ich doch ein Mörder.
Genau, das ist der Titel des Films, genau, da war so das letzte Telefongespräch, das die zwei geführt haben. Dann bin ich ja ein Mörder, das kann ja nicht sein, ich bin ja kein Mörder.
Genau.
Zack, aber er ist kurz danach gestorben.
Das wundert mich, oder? Das hat er nicht bei meiner Vorführung nicht dazu gesagt.
Ich glaube das schon, dass da ein Zusammenhang ist.
Natürlich. Ja. Denn er war Arzt, war er nicht?
Weiß ich jetzt gar nicht.
Ich glaube, jedenfalls jemand, der nicht von vornherein auf Leute oder auch nur auf Tiere eingedroschen hätte, genau, sondern eigentlich
so jemand, der nachher ein normales, bürgerliches, unbescholtenes Leben geführt hat, ja, aber halt an diesen Kriegsverbrechen beteiligt war. Mhm. Also, ich glaube schon, dass irgendwo tief drinnen sich was bewegt, nur kann es sein, dass Leute es nicht zulassen.
Mhm. Was mir, wenn ich mich einmischen darf und mich etwas abschneide, fällt mir auf, dass die Mehrzahl von allen Punkten von Ich und das Gesetz handelt, aber sehr wenig bis jetzt von Ich und Du, Ich und die anderen.
Ja, vielleicht kommt es noch ein bisschen, aber eines stimmt natürlich schon, es ist im Grundton sozusagen ein strenges Buch insofern, als es uns mahnt.
Mhm. Ja, das war kein Vorwurf.
Das ist, nein, ich meine, es gibt ja auch die Möglichkeit, Leute zu motivieren, zu sagen, du bist so super, wenn du mit SWOT machst. Also er versucht schon hier eher auf die Probleme hinzuweisen, welche Fallen sie stellen. Aber das war ja jetzt auch nur sozusagen erst der Anfang, dass wir vorsichtig sind und dass wir vorsichtig sind in dem, was wir tun. Und jetzt, dass wir sauber sein wollen in dem, was wir tun. Da haben wir gesagt, also da gibt es auch diese Kleinigkeiten, wo unter Kleinigkeiten und Anführungszeichen, wo man sich nicht bewusst ist, aber es ist ja doch ein Fall von Diebstahl, wenn man sich etwas aneignet, das einem nicht zusteht, etc. Da bringt aber zum Beispiel gerade in diesem Zusammenhang mit dem Diebstahl von auf einer Ebene, wo wir glauben, das ist es ja nicht, dass der liebe Gott nichts anderes will als Emuna. Emuna übersetzen wir manchmal mit Glaube, aber hier würde ich es auch mit Vertrauen übersetzen. Das ist jetzt in verschiedene Richtungen wieder zu sehen. Ja? Einerseits, dass ich vertraue, dass Gott sich auch um mich kümmert, wenn ich nicht von vornherein alles habe. Ich muss es nicht dem anderen wegnehmen. Ich muss nicht dem anderen das Geld wegnehmen, damit ich selber Geld habe, sondern Gott wird sich darum kümmern, mich zu versorgen. Und aber vielleicht auch Vertrauen im Sinn, dass Gott ganz sicher zuschaut, was ich mache. Also, und wenn er zuschaut, dann tust du das doch ganz sicher nicht. Ja, versuchen wir ein bisschen durchzugehen, was da noch alles. Ja, dann ist natürlich das große Problem, das auch in dieses Kapitel der charakterlichen Sauberkeit fällt, die Täuschung. Es gibt diesen berühmten Satz in Vayikra, drittes Buch Moses, Kapitel 19, Vers 14, Velifne iver lotiten michol, vor einem Blinden keinen Stolperstein zu legen. Und das ist natürlich auch im übertragenen Sinn zu verstehen, dass immer wenn ich jemanden irgendwie täusche, dann ist diese Übertretung. Das heißt auch zum Beispiel, das ist auch ein Zitat aus der Gemara, das oft zitiert wird, wenn ich jemanden den Rat gebe, du, es wäre doch gescheit, wenn du dein Feld verkaufen würdest. Und ich bin der, der das Feld kaufen will. Dann ist dieser Rat nicht ehrlich. Ich rate ihm nicht wirklich, was für ihn gut ist, sondern ich rate ihm, das zu tun, was für mich gut ist. Dann sollte ich aber sagen, pass mal auf, mich würde interessieren, wenn du dein Feld billig verkaufen würdest, ich hätte das gerne, aber ihm zu sagen, in deiner Situation wäre es doch sinnvoll, wenn du dein Feld verkaufen würdest, weil mit diesem Geld könntest du dann irgendetwas machen, und ich sage das nur deinethalber, aber eigentlich will ich das haben. Das ist nicht ehrlich. Das fällt alles in dieses Lifne Iver Lotiten Michol, vor einem Blinden keinen Stolperstein zu legen. Also jemandem fehlt eine Information, um die Lage korrekt urteilen zu können. Und ich habe diese Information jetzt nicht richtig gegeben. Ich habe ja nichts angestellt, ich habe nicht gestohlen, ich habe, was habe ich denn gemacht? Naja, ein bisschen irregeführt halt. Ne? Das ist übrigens etwas, wo ich glaube, dass das ein sehr verbreitetes Problem in der Welt ist, ja. Wo viele Menschen aufpassen müssen. Dann spricht er natürlich in diesem Kapitel über die charakterliche Sauberkeit vom Verbot von Rechilut und Lashon Hara. Das ist klar, das musste kommen. Hier sind wir im zwischenmenschlichen Bereich sehr stark. Rechilut ist Klatsch und Lashon Hara ist schlechte Rede. Es wird oft unterschätzt, dass beides verboten ist. Also Klatsch, der unnötiger Klatsch ist. Ne?
Was ist unnötiger Klatsch?
Böse Nachrede?
Lashon Hara ist böse Nachrede.
Ah, das ist das schon.
Klatsch. Klatsch ist, die Frau Müller ist mit einem roten Kleid über den Markt gegangen, obwohl das jetzt niemanden interessiert.
Ich habe es nicht verstanden.
Wenn ich über andere Menschen etwas spreche, das an sich nicht gleich schlecht ist, aber vielleicht will diese Person nicht, dass so viel über sie besprochen wird. Mhm. Und das Problem mit Rechilut ist, es gibt zwei Probleme mit Rechilut. Das eine Problem ist, es ist oft Zeitverschwendung. Was könnte man in der Zeit Torah lernen? Ne? Ja, das ist etwas, das in einem anderen Buch, im Sefer Tanja, chassidische Zweig, also nicht das, was hier ist, ja, ist das zum Beispiel ein großes Thema. Die viele Zeit, die du verschwendest mit Rechilut, in der könntest du ja Torah lernen und damit Zwot machen. Das ist ein Thema. Also wenn ich sage, unsere Aufgabe ist es, in dieser Welt Gott zu dienen, dann ist meistens das Gespräch über die Person, die 10 Reihen weiter vorne gerade sitzt, nicht eine Art, Gott zu dienen. Ne? Das ist das eine Problem. Und das andere Problem ist, dass Rechilut sehr leicht zu Lashon Hara führen kann. Und wahrscheinlich ist Rechilut deshalb auch verboten, weil es ist auch in, dort, wo es in der Tora steht, ist es in einem Atemzug. Dass man nicht herumgehen soll, tratschend, im Volk und nicht schlecht über andere reden soll, das gehört zusammen. Weil das eine sehr schnell zum anderen führen kann. Weil wenn ich einmal beim Klatsch bin, dann kann sehr schnell was Negatives reinkommen.
Ich glaube aber auch, dass Klatsch und Tratsch auch süchtig, glaube ich mal.
Ich fürchte, es gibt eine Gewohnheit. Also ich habe schon ein bisschen erlebt, dass es Leute gibt, die mehr Klatsch reden und die weniger Klatsch reden. Und das muss jetzt nicht unbedingt eine Sache von wirklichen Absichten sein, sondern ich glaube, da steckt auch eine Gewohnheit dahinter. Mhm. Wenn man immer wieder Klatsch redet, dann gehört das irgendwie dazu. Das ist ein normales Verhalten, machen ja alle. Mhm. Und wenn man irgendwie ein Umfeld um sich hat, vielleicht auch, und selber gewohnt ist, die anderen nicht so zu besprechen, dann warum sollte ich jetzt gerade? Also ich glaube schon, das ist übrigens auch ein Punkt in seinem ganzen Buch hier, diese Dinge sind auch Dinge, die man sich erarbeiten kann, die auch oft auch was mit Gewohnheit zu tun haben, dass wenn ich aufpasse, die falschen Sachen immer weniger zu tun, dann wird es leichter werden, weil ich mich daran gewöhnt habe. Mhm. Lashon Hara, nur zur Sicherstellung, dass alles richtig verstanden ist, Lashon Hara bezieht sich sehr wohl auf Dinge, die wahr sind, weil sonst ist es Lüge. Schicker ist natürlich Lüge, ist natürlich sowieso verboten. Das ist oft eine Ausrede, wenn Leute Lashon Hara sprechen. Ja, aber es stimmt doch. Ja, genau das ist die Definition von Lashon Hara. Lashon Hara ist alles, was der Person, über die man spricht, schaden kann. Das kann daher auch Verschiedenes bedeuten, verschiedenen Zusammenhängen. Es kann eine und dieselbe Aussage über eine Person durchaus freundlich und lobend sein und der gleiche Satz kann über andere Person eher abwertend sein. Also das, worum es am Schluss geht, ist richtig für diese Person damit einen Schaden an. Selbstverständlich bringt er das Kapitel ausführlich, weil wir wissen alle, dass das ein großes Thema ist. Mhm. Wir sind ja übrigens ein Jahrhundert vor dem Chafetz Chaim. Also das berühmte Buch Chafetz Chaim, wo die Regeln über Lashon Hara in einem ganzen Buch drinnen stehen, ist hier noch ein paar Jahrzehnte oder ein ganzes Jahrhundert, glaube ich, nicht auf dem Markt. Mhm. Wir sind ja 100 Jahre vor dem Chafetz Chaim.
Wer ist das bitte?
Kurz. Ja, Chafetz Chaim, Rav Israel Meir Kagan. Spätes 19. Jahrhundert, es sind mehr als 100 Jahre dazwischen, ist ein Rabbiner gewesen in Osteuropa, an sich ein ganz ein großer, der ein ganz ein berühmtes Buch geschrieben hat, wo er den Psalmvers Miha Ish Hechafetz Chaim, wer ist der Mensch, der das Leben liebt, verwendet hat als Titel. Der Psalm geht nämlich weiter, der Mensch, der das Leben liebt, der soll seine Zunge hüten und aufpassen, was er quatscht. Und dieses Buch handelt, ein ganzes Buch, nur von den Regeln, wie man es richtig macht, nicht gleich schon herauszusprechen. Also er geht auf die diversen Ausreden durch, wenn es eh schon alle wissen oder so. Natürlich gibt es auch Situationen, wo es manchmal wichtig sein kann, dass man etwas Schlechtes kommuniziert, weil man muss ein Verbrechen aufklären oder so. Also er geht auch die Dinge durch, wann darf ich was Falsches sagen? Selbstverständlich muss es, gibt es das. Nur in der Praxis ist es leider oft so, dass sich die Leute etwas zu schnell im Alltag darauf verlassen, dass es ohnehin gut ist, was sie gerade machen.
Aber wann darf man das dann jetzt sagen, wenn es um andere Menschen schädigt zum Beispiel?
Zum Beispiel um jemandem zu helfen, der geschädigt wird, also um vor einem Betrüger zu warnen. Mhm. Dann ist aber zum Beispiel wichtig, dass man nicht unbedingt alles in die Öffentlichkeit trägt. Also es gibt vielleicht eine Möglichkeit, einer vorgesetzten Person vertraulich etwas mitzuteilen und es nicht der ganzen Gemeinde mitzuteilen. Also wenn es darum geht, dass man warnen muss vor einem Verbrecher oder so, natürlich muss man das, ja, oder ein Verbrechen aufzuklären, Gott behüte, dass das notwendig ist, aber selbstverständlich. Nur leider ist es so, dass Leute oft relativ locker damit sind. Ich muss jetzt über den schlecht reden, damit alle Menschen wissen, wie schlecht er ist. Das ist ein gefährliches Thema. Und wir sehen hier auch, dass er da relativ ausführlich wird, weil das offensichtlich etwas war, wie immer, also auch das berühmte Buch Hafez Chaim hat die Situation, glaube ich, schon verbessert. Es gibt schon Leute, die das Buch lesen und sich bemühen, aber das Bemühen ist natürlich nicht immer hundertprozentig von Erfolg gekrönt, aber man bemüht sich wenigstens. Dass das schon ein Thema ist, wo er darauf hinweist, Leute, das ist wichtig. Lüge habe ich schon gesagt, dass das natürlich nicht geht. Es gibt auch Dinge, die Gottes Namen entweihen, die er in dieses Kapitel hineintut. Das fällt alles unter die Sauberkeit des Charakters. Und für mich war es beim ersten Mal Lesen ein bisschen überraschend, dass er hier auch die genaue Beobachtung von Schabbat und Feiertagen hat, nämlich dass man mit dem Mitzvot nicht schlampig umgeht, sondern aufpasst, die Sachen zum richtigen Zweck zu machen, den Schabbat richtig zu ehren, wo dann zum Beispiel hineinkommt, dass man jetzt nicht am Schabbat geschäftliche Gespräche führt. Dann könnte ich jetzt sagen, ich habe keine Melacha gemacht. Aber es passt sich nicht. Ne? Das ist nicht sauber von der Absicht, die ich habe. Ich erzähle dann nach dem Shiur einen Witz, aber erst nachher. was diese Aneignung eines sauberen Charakters betrifft, empfiehlt er, dass man vor allem solche Halachot lernen soll, die sich darauf beziehen. Also es gibt diese Halachot über Diebstahl und über schlechte Rede und all diese Sachen, wo, wenn man diese Halachot genau lernt, wird einem auch bewusst, dass da Dinge dabei sind, auf die man vielleicht im ersten Moment nicht so gedacht hätte. Und wenn man gerade diese Dinge, das sind übrigens tatsächlich die weniger populären Teile des Schulchan Aruch. Aber wenn man gerade diese Dinge trotzdem lernt, ja, dann ist das natürlich hilfreich, sich hier auf einen guten Weg zu begeben. Jetzt haben wir uns sauber gemacht. Jetzt müssen wir aufpassen, wenn wir uns sauber gemacht haben, dass wir nicht wieder schmutzig werden. Und das nächste Kapitel ist daher die Prischut, die Abgrenzung. Es gibt viele Dinge, die sind jetzt vielleicht nicht verboten, aber sind doch irgendwie nicht geeignet, ein frommes Leben zu fördern. Also wenn man sich zu viel für Genüsse interessiert zum Beispiel. Auch wenn das Leben, auch wenn das Essen koscher ist. Ja? Aber ich muss jetzt nicht jeden Tag Eiscreme essen. Oder was immer in Amsterdam halt gerade relevant war. Wenn er in Amsterdam gelebt hat, können wir davon ausgehen, er hat auch sicher Menschen gesehen, die reich waren, die vermögend waren, die sich alles Mögliche leisten konnten. Ist ja schön. Aber zu viel davon kann bewirken, dass man vergisst, worum es eigentlich geht. Dass man sich also vor den Dingen, die den Charakter nicht positiv beeinflussen, das sind typischerweise die körperlichen Genüsse, der Reichtum, dass man sich da zurückhält. Und wir sind schon weit über der Zeit, ich versuche ein bisschen knapper zu werden. Dann gibt es Tahara, die Reinheit. Das ist jetzt die Reinheit in einem etwas tieferen Sinn. Wir hatten ja gerade eine charakterliche Sauberkeit, schon mal davor hat das Wort Sauberkeit verwendet. Dass man wirklich verinnerlicht, was die Absichten sind, wozu man etwas tut. mit einem reinen Herzen, weil die charakterliche Sauberkeit kann ja auch heißen, dass ich eigentlich noch in mir Lust hätte, mich nicht so ideal zu verhalten, aber ich habe dann doch rechtzeitig das Hirn eingeschaltet, na, das tut man jetzt nicht. Ja. Und Tahara ist eine Stufe, wo es echt ist sozusagen, dass man auch die richtigen Sachen denkt. Wobei er sagt, es gibt da auch zwei Bereiche in dem, was man tut, in materiellen Dingen und im Bereich des Gottesdienstes in der Beziehung zu Gott. Und dann, wenn man das geschafft hat, dann kommt Chassidut, die Frömmigkeit. Das hat jetzt nichts mit Chassidismus zu tun, sondern Chassidut im Sinn von Frömmigkeit. Hier versucht er mal ein bisschen aufzuklären, dass es Missverständnisse gibt darüber, was Frömmigkeit ist. Also nicht unbedingt eine Show, wie fromm ich bin, indem ich mich ja so bescheiden gebe oder so. Sondern sie hat viel zu tun mit dem, was, also er sagt dann, es ist relativ leicht, sie zu erwerben, wenn man es, alles das beachtet, was vorher da ist, dass das, was die Prischut, die Absonderung bei den negativen Geboten ist, also ich halte mich fern von Dingen, wobei die Prischut hat auch gemeint, sich fernhalten von Dingen, die durchaus erlaubt sind, aber die nicht nützlich sind, aber ich halte mich von etwas fern, das ist Chassidut im positiven Sinn, ich will dorthin, wo die Torah ist, wo die Mitzvot sind, wo ich Gott nahe bin, dort will ich hin. Das ist die Frömmigkeit, die er empfiehlt, Kapitel von Chassidut. Und das kann sich sowohl auf Handlungen beziehen, das ist ja dann das Streben, Mitzvot zu machen, oder es kann sich auch auf die Absicht beziehen, wie ich etwas mache. Und dann... Das ist übrigens ein ziemlich langes Kapitel. Dann kommt die Demut. Interessanterweise erst jetzt. Dann kommt die Demut. Aber wahrscheinlich ist die wirkliche Demut erst dann da, wenn das vorher geschafft wurde. Hier geht es natürlich nicht um irgendeine Show-Demut, die es hin und wieder gibt, dass jemand so den Zadig spielt, sondern um eine echte Demut. Die auch beinhalten kann, zum Beispiel, dass wenn man jetzt Torah gelernt hat, dass man auch weiß, wie viel man nicht gelernt hat. Also vorher war der Vorschlag, jemand lernt Torah, um sich wichtig zu machen. Wenn er noch mehr Torah lernt, dann weiß er, vergiss es mit dem Wichtigmachen. Also er kann ruhig anfangen, Torah zu lernen, um sich wichtig zu machen. Wenn er dann mehr und mehr Torah lernt, dann, und die Sachen auch berücksichtigt, die wir hier haben, was die ehrlichen Absichten betrifft, dann wird er kleiner werden, hoffentlich. In seiner eigenen Einschätzung.
Das ist das Wort für Demut, bitte.
Anava.
Danke.
Anava mit Ayin. Und dann haben wir die Furcht vor Sünde. Das war für mich auch überraschend, dass das so weit hinten erst kommt. Alle diese schönen Sachen sollen wir schon geschafft haben und dann kommt erst die Furcht vor Sünde. Man sollte doch immer schon Furcht vor Sünde haben. Er unterscheidet aber zwei Arten. Die eine Art ist, die leicht ist, ich habe Angst vor Strafe. Das ist etwas, das schaffen die Menschen leicht. Ich würde das noch ein kleines bisschen erweitern. Strafe muss jetzt nicht nur heißen, dass es mir wehtut, sondern ich habe vielleicht auch ein Bewusstsein, es hat irgendwelche schlechten Konsequenzen in der Welt und ich will jetzt nicht was kaputt machen. Ja? Aber das ist irgendwie, Yirat HaOnesh, die Angst vor Strafe, das ist ziemlich leicht und das schafft der Mensch relativ bald. Und dann gibt es aber eben den größeren Zusammenhang, dass, und das ist ein bisschen etwas Fortgeschritteneres, dass man eine Sorge darüber hat, was man tut oder was man im Begriff ist zu tun. Ist das jetzt wirklich gut für die Welt? Ist das das, was Gott von mir will? Das ist komplizierter als einfach, naja, es ist verboten, ja, das ist aber schon schlecht, wenn ich etwas Verbotenes mache, also tue ich es nicht. Und man soll in dem Zusammenhang aber auch diese Furcht vor Sünde in der Vergangenheit haben. Das ist zwar schon zu spät, könnte man sagen, aber es ist natürlich sinnvoll, dass der Mensch auch immer darüber nachdenkt, was er schon gemacht hat, ob das okay war. Das geht in beide Richtungen. Wie kommt man zu dieser Furcht vor Sünde? Dass man sich bewusst macht, dass man darüber nachdenkt, wie groß und mächtig Gott ist. Dann hat man eine gewisse Ehrfurcht, dass man sagt, puh, da kann ich mich doch nicht so aufführen. Und dass man auf diese Art die eigene Größe, die vermeintliche eigene Größe hinterfragt und die eigene Kleinheit anerkennt. Und wenn man das alles jetzt gemacht hat, dann ist die nächste Ebene die Kiddusha, die Heiligkeit. Heiligkeit heißt, eine Beziehung zu Gott zu haben. Das ist Heiligkeit. Was bewirkt, dass man auch zu anderen Dingen daher keine Beziehung hat, weil man Gott geweiht ist. Also wenn man wirklich rund um die Uhr alles das, was man macht, so in den Dienst Gottes gestellt hat, dass man nur Gott gewidmet ist und sonst nichts. Was bitte nicht heißt, dass man nicht im weltlichen Leben aktiv ist. Viele Mitzvot, die wir machen, finden ja im Zusammenspiel mit anderen Menschen statt und so weiter. Aber eben alles, was man macht, macht man, weil es das ist, was Gott jetzt von mir will. Das ist dann Kedusha. Jetzt wisst ihr, warum ich finde, dass dieses letzte Kapitel ein bisschen endlich für mich ist, weil wer ist das schon? Aber das ist das Ziel. Und ich denke, es ist bei den hinteren Kapiteln einfach so, dass man sich durchaus schon ein bisschen anschauen kann, naja, was es da nicht so alles gibt, woran ich gar nicht gedacht hätte, was man auch noch beachten kann. Auch wenn man vielleicht manchmal meint, also da ganz hinten bei Tahara und Kedusha, wer ist da schon hier angekommen? Er selbst vielleicht schon. Gut, dann war das für heute ausführlich genug.